Und dann saß ich da mit blutendem Herz, mit rauchendem Kopf. Oh, warum hast du das getan? Warum hast du aufgehört? Das hat mir extrem gefehlt. Ich hatte auch dann Panikattacken, bin ich auch ganz ehrlich.
Diese Folge unseres Podcasts wird euch präsentiert von der Sparkasse Emsland.
Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast der NOZ.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast. Mein Name ist Dieter Krämer und heute sprechen wir mit einem ehemaligen SV-Spieler, der mehr als 400 Profispiele bestritten hat, darunter 3 Bundesliga, 86 Zweitliga und 233 Drittligapartien. Vor 2,5 Jahren hat er seine Spielerlaufbahn beendet. Er wurde, nicht nur in Meppen, Locke genannt, ist im Dezember 35 Jahre alt geworden und hat von 2020 bis 2023 das Trikot des SV Meppen getragen. Wir begrüßen Christoph Hämlein. Moin Christoph.
Moin.
Hi. Ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, am Wochenende bist du in Oberhausen gewesen beim Boxen.
Richtig.
Kavaliell, wie bist du ein Fan vom Boxen, oder?
Jein. Also ich habe früher, als ich jung war, auch die Klitschko-Kämpfe gesehen, habe dann Agit persönlich vor einigen Jahren kennengelernt über einen gemeinsamen Freund.
Okay.
Er war dann ab und zu in Lauter noch mal gucken. Ich habe dann jeden seiner Kämpfe verfolgt, zuletzt in Saudi-Arabien und vor 3 Jahren war das in Bochum der Kampf, waren wir auch schon zweite Ringreihe gesessen. Ganz spannend, was da passiert, würde ich mal sagen.
Ne? Können die Boxer was von den Fußballern lernen oder auch umgekehrt?
Es sind natürlich zwei verschiedene, komplett verschiedene Sportarten. Ne? Wir haben es mal drüber gehabt. Auch die Trainingsmethoden ist schon verrückt. Ne? Wenn man überlegt, ein Fußballer trainiert 1,5 Stunden am Tag. Ein Boxer oder ein Leichtathlet trainieren 6, 7, 8 Stunden am Tag. Ne? Da sieht man schon, dass viele Fußballer oder dass wir Fußballer im Leistungssport noch einen relativ einfachen Trainingsplan haben, sage ich mal.
Ja. Was mich noch gefragt habe, jetzt im letzten Sommer, Bielefeld ja im DFB-Pokalfinale, du hast ein paar Jahre da gespielt, bist du auch vor Ort gewesen bei dem Spiel?
Tatsächlich leider nein, weil wir zu der Zeit mit Eintracht Nordhorn am nächsten Tag ein sehr, sehr wichtiges Spiel hatten.
Okay.
Und ich dann zeitlich in die Bredouille gekommen wäre. Ist ja eine Geschichte, die sich fast nach 10 Jahren wiederholt hätte. Wir haben es vor 10 Jahren ja leider nicht geschafft, sind im Halbfinale gescheitert. Und war natürlich sensationell, ne, für den Verein, was da in der Stadt los war. Muss man sagen, das war auch verdient, wenn man ehrlich ist. Ne? Ich habe das Halbfinale gesehen gegen Leverkusen, das war ein verdienter Sieg.
Absolut, ja. Hat Bielefeld dann eigentlich, ist dann die Arminia so, dass sie so die Ehemaligen dann auch eingeladen hat, dass sie euch das ermöglicht haben, oder hättest du dir sozusagen über Umwege selbst Karten besorgen müssen?
Nee, tatsächlich gab es da Einladungen auch für die Traditionsmannschaft. Ich habe jetzt zum Ende des Jahres zum ersten Mal für die Traditionsmannschaft gespielt auch. Und da gibt es so eine Gruppe, wo man dann auch immer mal wieder eingeladen wird zu spielen, auch in der zweiten Liga jetzt. Und da kann man sich dann auch eintragen für Karten und so weiter. Das ist ganz gut organisiert, muss ich sagen.
Ja, okay. Du bist ja in Heidelberg geboren, aber nach deiner Zeit in Meppen nicht dahin zurückgekehrt, sondern lebst mit deiner Frau, deinen beiden Töchtern und dem Hund weiterhin im Emsland. Da haben sich natürlich der ein oder andere hat sich gefragt, wie kommt das? Warum bist du nicht zurückgekehrt nach Baden-Württemberg?
Ja, wir müssen ehrlich sein, als ich vor 5 Jahren den Anruf aus Meppen bekommen habe, habe ich erstmal gesagt, pff, weiß ich nicht. Naja, dann hat aber Thorsten Frings ganze Arbeit geleistet, mich zu überzeugen. Und wie es dann manchmal so ist im Leben, ne? Dann verliebst du dich in eine Region, wo du vorher schwer wusstest, wo das überhaupt liegt. Ne? Ich war natürlich als Gegner hier mit Lautern ein, zwei Mal, wusste, als ich in Bielefeld gewohnt habe, Landkreis Emsland ist jetzt nicht so weit weg, geografisch, aber dann ist das so, dass wir uns tatsächlich hier verliebt haben. Ich habe hier Freunde gefunden, ich habe hier ein zweites Standbein aufbauen können, was mir immer sehr, sehr wichtig war, den Fußball irgendwann loszulassen, um nicht abhängig zu sein von gewissen Themen, die da im Fußball wirklich auch nicht so schön sind. Habe einen sehr, sehr loyalen Geschäftspartner kennengelernt und habe mich dann vor knapp 2 Jahren entschieden, wir bauen ein Haus hier, wir bleiben erstmal hier. Du hast ja hier alles, was du, man Haustür raus, bist am Fluss, gehst mit dem Hund spazieren, die Kinder können in Frieden groß werden. Natur, bin sowieso kein Großstadtmensch, ne, der jetzt jeden Tag 10 Stunden im Stau sitzen muss. Wenn hier vorne an der Hasebrücke die Brücke hochfährt, rege ich mich schon auf.
Ja, wir können über dein zweites Standbein vielleicht am Ende nochmal reden und auch über Thorsten Frings. Zuletzt warst du Trainer von Eintracht Nordhorn bis zum Dezember oder bis November, Dezember noch. Du hast dann nach dem Schlusspfiff des letzten Punktspiels gegen TuS Esens bist du zurückgetreten. Wie geht es dir eigentlich heute mit dieser Entscheidung?
Also ich bin da ein bisschen als Experiment reingerutscht in die Geschichte, habe mich dann relativ schnell damit identifiziert, so wie ich das auch als Spieler immer getan habe, habe das lieben gelernt, muss ich sagen, habe das sehr, sehr gerne gemacht, wäre auch gerne weiter Trainer geblieben, nur gibt es bei mir, ich bin ein Typ, der muss morgens in den Spiegel schauen können und wenn ich das nicht mehr kann, dann muss man für sich die Konsequenz draus ziehen und muss sagen, hey, war eine schöne Zeit, mir tut es auch heute weh, die Jungs, die wollen mit mir Einzeltraining machen, die rufen mich jeden Tag an, ey Chris, wann kannst du wieder... Oder komm mal vorbei, aber es gibt, wie gesagt, wenn dann gewisse Dinge nicht laufen, wie es besprochen war, oder wenn man hinterrücks Dinge mitbekommt, die auch nicht so schön sind, dann muss man im Spiegel stehen morgens. Und für mich war dann der Zeitpunkt, wo ich auch sagen muss, jetzt ist die Grenze überschritten von den gewissen Verantwortlichen da. Und dann muss man auch sagen, meine Frau hat auch gesagt, sag mal, Schatz, nicht böse, ne? Aber du warst jedes Wochenende als Spieler weg. Mhm. Wir haben gesagt, Fußball ist Spaß jetzt. Und du bist sonntags 6 Stunden im Bus nach Esens. Mhm. Oder nach Brake oder sonst wohin. Mhm. Und dann kommt auch noch mein zweites Standbein dazu, was enorm gewachsen ist, wo auch Zeit opfert. Und da muss man halt Entscheidungen treffen. Und dementsprechend habe ich dann agiert. Bin noch ein bisschen traurig, bin aber überzeugt davon, dass es die richtige Entscheidung war.
Mhm. Ja, es wurde im Nachklapp von Misskommunikation zwischen dir und der sportlichen Leitung gesprochen. Da hatte ja im Sommer Jauke Faber, der früher auch Co-Trainer beim SV Meppen war, übernommen, der davor Co-Trainer von Christian Neiter bei Kickers Offenbach war. Sebastian Röttger hatte aufgehört, der bis dato, glaube ich, sportlicher Leiter gewesen ist. Wolltest du dich da nicht verbiegen oder was war letztendlich das Problem?
Ja, was heißt, also ich muss sagen, die haben mich schon meinen Job machen lassen und ich glaube, wenn man die Statistik sieht, die ich in Nordhorn hat 12 Jahre versucht aufzusteigen, ich habe die ins Pokalfinale geführt zum ersten Mal nach 12 Jahren, habe sie zum Aufstieg geführt, habe jetzt in der Landesliga mit 2 Nachholspielen im Rücken, glaube ich, 2 oder 3 Punkte Rückstand hätte ich auf die Spitze als Aufsteiger, das ist, glaube ich, nicht so schlecht, auch als neuer Trainer. Und ich glaube auch, dass wir in der Grafschaft einen schönen Fußball entwickelt haben, wie man den gerne gesehen hat. Wenn ich an Duelle letztes Jahr denke, Pokal gegen Biene, die waren chancenlos als höherklassiger Verein, was mir auch Komplimente gebracht hat. Nur wie gesagt, es gibt Absprachen. Gewisse Leute sind für gewisse Themen zuständig. Ich war Trainer, bin dafür, die Mannschaft nach vorne zu bringen, aber ich bin nicht noch Masseur, ich bin nicht noch Organisator, der alles klärt. Und wenn man dann mir verspricht, die Sachen zu klären und sie aber nicht klärt, und es dann im Nachhinein mehrfach rauskommt oder hinter meinem Rücken die Physiotherapeutin umgeht oder nicht. Wir hatten einen Spieler vom SV Meppen 2, den wir unbedingt haben wollten. Ich wollte mit dem telefonieren, da hieß es, ja, nee, ich rufe den an. Da habe ich gesagt, okay, ist kein Problem. Und dann wurde die Nummer von mir dahin transferiert und da hat sich nie jemand gemeldet. Und das sind so Dinge, warum tue ich mir das dann an? Warum opfere ich meine Mittagspause in meinem Geschäft, um mich mit Spielern zu treffen, auf einen Kaffee, um vor Ort zu bearbeiten für den Club? Und wenn dann aber die verantwortliche Person nicht handeln und ich dann im Regen stehen gelassen werde, dann muss man einfach sagen, ist das den Aufwand nicht wert. Dann habe ich da ein paar Euro bekommen. Ne? Ich habe die Jungs mal auf eine Pizza eingeladen, wenn wir gewonnen haben. Also im ersten Jahr habe ich draufgelegt. Ne? Das ist nicht so. Mir wurde mal zugetragen, der Hemmler ist an Ort, weil er 4.000 Euro kriegt. Mhm. Wenn ich da 4.000 Euro bekommen hätte, hätte ich bestimmt nicht hingeschmissen. Ne? Ne? Das sind so Dinge. Finanziell ist das eine. Man muss Spaß haben und Freude. Aber es muss auch trotzdem... Wir sind in der Landesliga, ne? Das ist auch Spaß, das ist Hobby für ganz viele Jungs. Und da muss man auch nicht übertreiben, ne? Da kann man auch mal Plan walten lassen. Und wie gesagt, wenn dann da schon die Züge wie im Profifußball losgehen, bin ich der Falsche.
Mhm. Aber es wurde schon ordentlich gezahlt dafür, dass es ein Bezirksligist, Landesligist ist.
Also ich als Trainer...
Weil es kursieren ja relativ viele...
Ich kann es dir sagen, ich habe das im ersten Jahr ehrenamtlich gemacht. Mhm. Ich bin da reingerückt, wir waren hier bei meinem Geschäftspartner vor dem Laden gestanden. Und da hatte Sebastian gesagt, dann mach du doch Trainer. Er hat gesagt, spielst du, was soll ich da? Und dann haben wir einen Deal ausgemacht, weil ich auch in der BG in der Umschule noch war. Hier 250 Euro Übungsleiterpauschale. Mhm. Und das war's.
Okay.
Ne, die Spieler, bin ich auch ehrlich, dass ein Marius Kleinsorge da ein paar Euro verdient, weiß jeder. Mhm. Ne, aber der kriegt auch bestimmt nicht annähernd die Gelder, die im Fußball mal bezahlt wurden oder die im Meppen sind. Da ist wahrscheinlich Minijob-Basis und ein bisschen Fattengeld. Also, bei allem Respekt, in Union Lohne, Dennis Brode wird auch nicht für 1,50 Euro da spielen, ne? So ehrlich muss man sein. Mhm. Natürlich ist dieses Projekt größer gemacht worden wegen dem amerikanischen Investor, weil wir auch ein paar amerikanische Jungs haben, die hier beherbergt werden müssen, wo dann die Miete bezahlt wird, aber die gehen ja auch zum Sprachkurs, der ein oder andere studiert, ein bisschen in Enschede nebenher, das ist jetzt alles im Rahmen, ne? Also die, auch wenn das größer gemacht wurde, wie es ist, ne? die Jungs verdienen jetzt hier nicht wie in der Oberliga oder in der Regionalliga, das weiß ich.
Ja, okay. Ja, lass uns ein bisschen auf deine Zeit beim SV Meppen schauen. Du bist dann 2020 im Sommer zum SV Meppen gewechselt, das war ja noch die Corona-Zeit, da hatte Corona im März angefangen. Welche Rolle, du hast es gerade schon mal ein bisschen anklingen lassen, hatte der damalige Trainer Thorsten Frings bei diesem Wechsel gespielt?
Ja, ich hatte ja in Lautern ein relativ schweres halbes Jahr hinter mir. Für mich war das auch ein Rätsel, wie das so passieren konnte. Vom Kapitän aufs komplette Abstellgleis, nie wieder berücksichtigt. Obwohl ich ja noch damals in der Oberliga bei der zweiten Mannschaft immer mein Mann gestanden habe. Ich habe keine Gehälter bekommen, wurde da wirklich nicht so gut behandelt, aber ist auch okay. Und dann kam irgendwann ein Anruf von Thorsten Frings, ob ich nach Meppen kommen wollen würde. Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht. Ja, mach das und wir haben Spaß zusammen und so weiter und so fort. Dann bin ich hier tatsächlich hergefahren, habe da Daniel Ferien kennengelernt, der mir das Gelände gezeigt hat. Dann mit Thorsten Frings haben wir ein bisschen gesprochen. Und dann habe ich nochmal überlegen müssen, weil es natürlich schon, ne, ich bin damals nach Lautern gewechselt und nicht in der zweiten Liga geblieben, weil ich nach Hause wollte. Lautern, Heidelberg ist jetzt nicht so weit, 100 Kilometer und dann wieder so weit weg von zu Hause. Dann habe ich mir gedacht, weiß nicht. Und Thorsten Frings hat mich jeden Tag angerufen, ey, mach das und so, wir haben Spaß zusammen, es kommt nicht aufs Geld an und so weiter. Und da habe ich ihm gesagt, ja, weißt du was, komm, lass uns das durchziehen. Und dann ging es eigentlich relativ schnell, muss ich sagen, da war ich hier unterschrieben. Da habe ich auch unfassbar gemerkt, also da war ja noch Anfang Corona, aber die Mannschaft und das Ganze hatte Charme, ne? Das Stadion und die alten Kabinen und so hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, dann kam das erste Jahr, was dann auch Corona, Abstieg und was dann auch, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein alles. Ne, dann habe ich mich hier direkt am Anfang schwer verletzt. Die Verletzung ist mir bis heute nachgehangen, muss ich auch sagen, war auch der Grund, warum ich aufgehört habe. Ich bin nie wieder so fit geworden, was meine Explosivität angeht, wie bevor ich hierher kam. Diese Verletzung, muss ich wirklich sagen, die hat Spuren hinterlassen. Habe ich dann auch zu Recht viel Kritik bekommen von den Fans, auch vereinsintern. Vollkommen zu Recht, weil ich natürlich auch als Königstransfer gehandelt wurde. Aber ich glaube, dann habe ich auch meinen Charakter gezeigt und habe mich dann irgendwo wieder zurückgearbeitet. Vielleicht nicht mehr wie der Sprinter, wie ich früher in der zweiten Liga war auf der rechten Seite, sondern in einer anderen Rolle. Und ich glaube schon, dass dann auch nach Thorsten Frings seiner Entlassung ich bei Rico Schmidt gerade im zweiten Jahr eine sehr gute Rolle gespielt habe. Wenn man überlegt, dass ich Innenverteidiger in Magdeburg gespielt habe, aus dem Nichts.
Ne? Kann ich mich gut daran erinnern, ja.
Ne, wir haben da zu Null gespielt beim damaligen Tabellenführer, beste Offensive der Liga. Ja. Dann, ob ich
in der Notelf damals, ne?
Richtig. Dann mit in Ferl habe ich mal links hinten gespielt, dann mal links außen, rechts außen Tore gemacht. Also ich glaube schon, dass ich dann auch meinen Transfer oder meine Vertragsverlängerung dann nochmal irgendwo gerechtfertigt habe.
Ja. Die Verletzung hattest du damals im Testspiel gegen Osnabrück erlitten, die Sprunggelenksverletzung, und die hat dich dann sozusagen immer wieder belastet und ist dann später, wie du ja schon sagtest, ja auch ein Grund dafür gewesen, warum du dann aufhören musstest. Thorsten Frings, macht das Eindruck, wenn da so ein ehemaliger Nationalspieler kommt, der alles irgendwie gesehen hat, der Fußball-Weltmeisterschaften gespielt hat? Und warum konnte er das letztendlich so als Trainer nicht transportieren, das, was er sozusagen als Spieler verkörpert hat?
Also, ich muss wirklich sagen, es ist ja so, damals, Kadmann Ballack, Thorsten Frings, das war schon so cool, ne? So ein bisschen Kindheitsidol, ne? Klar, ich habe in Stuttgart auch mit ein paar Kakao zusammengespielt und so, aber da Thorsten Frings und Michael Ballack waren irgendwie nochmal so zwei andere Namen zu der Zeit. Ne? Und dann haben wir so gedacht, boah, geil. Und jetzt muss ich wirklich sagen, Thorsten Frings ist, sage ich, mit seiner Art, das war irgendwie eine Misskommunikation. Ne? Ich glaube, dass wenn das Stadion damals voll gewesen wäre, dass er ein guter Trainer gewesen wäre für den SV Meppen. Und ich glaube auch, man darf nicht vergessen, wir waren 5 Punkte, wir verlieren, glaube ich, gegen Wiesbaden zu Hause, danach ist seine Entlassung.
Genau.
5 Punkte über dem Strich.
Ja.
Und wir rutschen erst danach unter den Strich. Ne? So ehrlich muss man auch sein. Klar, die Erwartungshaltung war damals eine andere. Ne? Super Jahr gehabt davor, aber da hast du auch einen Ausnahmespieler gehabt mit Undorf, wie man jetzt sieht. Ne? Was Dennis die letzten Jahre leistet, ist unglaublich.
Ja.
Ne? Das macht natürlich dann auch was aus.
Meinst du Misskommunikation im Sinne Fans, die nicht im Stadion sind, und Trainer, richtig, und Mannschaft, richtig, oder zwischen Mannschaft und Trainer?
Nee, zwischen Mannschaft und Trainer hat es immer gepasst. Wir haben uns für Thorsten und den Co-Trainer und auch Mario damals, das hat eigentlich gepasst. Ne? Wir haben es dann nicht so auf die Platte bekommen, aber ich glaube auch, dass Fußball allgemein ohne diese Emotionen von außen relativ schwer ist. Und man sieht ja jetzt, was Zuschauer ausmachen. Ich weiß nicht, wann SV Meppen das letzte Mal ein Heimspiel verloren hat in der Regionalliga. Das kannst du an einer Hand abzählen in den 3 Jahren, wie viele Heimspiele verloren wurden.
Ja, ja.
So, da sieht man ja auch, was diese Wucht dieses Stadions und dieser Fans hier ausmacht. Und ich glaube, das hätte es Thorsten damals einfacher gemacht. Ist natürlich keine Entschuldigung, dass wir auch teilweise Mist gespielt haben. Mhm. Aber ich glaube auch, dass der Verein damals hätte Ruhe bewahren müssen und eben nicht direkt wieder reagieren, weil in den Fanforen steht, Trainer raus. Ich bin davon überzeugt, dass du, wenn du einen Trainer willst, Konstanz halten musst. Und dann gibt es auch mal eine Phase, wo es nicht läuft. Und wenn du diese überlebst, da gibt es zig Beispiele in Deutschland, wo es funktioniert, Freiburg, Heidenheim oder auch andere Clubs, wo du dann sagen kannst, ey, dann muss ich eben mal diese Durststrecke durchgehen und komme dann wieder gestärkt daraus mit demselben Trainer. Wenn ich alle 6 Monate einen neuen Trainer hole.
Ja, das war so ein bisschen das, was ja auch diese Jahre geprägt hat, dass dann relativ viele Trainer gekommen sind, selten mal in der Saison geblieben sind. Du hast es schon angesprochen, Thorsten Frings, dann musste dann gehen, dann hat Rico Schmidt übernommen. Ihr seid dann sportlich trotzdem abgestiegen, durftet aber drinbleiben, weil Uerdingen dann keine Lizenz bekommen hat. Nach Rico Schmidt kam dann Stefan Krämer, dann Ernst Middendorf.
Ja, das sind ja alles so Themen, der Rico Schmidt auch. Ja. Du verlängerst den Vertrag mit ihm, um ihm dann 2,5 Monate später rauszuschmeißen. Dann warte und guck, was dann passiert. So hast du wieder einen Trainer mehr auf der Payroll, sage ich mal. Mhm. Rico Schmidt war bei weitem kein schlechter Trainer jetzt. Ne? Mhm. Er und ich werden jetzt nicht das beste Verhältnis, aber ich finde, Rico Schmidt hat hier einen super Job gemacht. Gerade nach dem Abstieg, muss ich sagen, hat er toll gemacht. Und dann kam die Rückrunde, wo wir, glaube ich, 14 Mal nicht gewonnen haben. Ja, und dann verlängerst du aus trotzdem den Vertrag, um ihn dann nach dem Pokalfinale rauszuwerfen. Ja, dann warte, dann sprecht euch ab. Ey, ne? Wir müssen die Option, die er wohl im Vertrag hatte, rausnehmen und dann wartet man noch 3-4 Spiele und dann setzt man sich zusammen. Mhm. Dann spart man sich das ganze Thema, was danach kommt. Ne? Ja. Dasselbe ist dann wieder passiert, ne? Und wieder. Und dann gab es ja den Tag, wo der Club dann abgestiegen ist, wo dann ein Neuaufbau geplant wurde. Da war dann Thilo Leugers bei mir zu Hause. Wir haben uns unterhalten über die Geschichte mit Lukas Beniermann und Co. Da habe ich gesagt, super, da würde ich sogar weitermachen. Ja, auf einmal wird Ernst Middendorf Trainer. Ja, was ist das denn? Mhm. Das ist ja, passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Ne? Das ist ja, dann schmeißt Thilo nach 30 Tagen hin. Warum auch immer, der wird seine Gründe gehabt haben. Aber das ist doch Wahnsinn. Und dann 2 Jahre später gehst du auf Lukas Beniermann zurück. Mhm. Wie man jetzt sieht, was eine sehr gute Entscheidung ist. Ich glaube schon, dass Lukas, ich habe auch 1-2 mit ihm sprechen können letztes Jahr, weil ich ja auch Thema war bei der U23 in Meppen. Und dann glaube ich schon, dass wenn du damals Lukas Beniermann genommen hättest, hättest du den Club wahrscheinlich jetzt schon wieder zurück in der dritten Liga. Mhm. Weil dann noch gewisse Eckpfeiler, glaube ich, geblieben wären, die im ersten Jahr in der Regionalliga diesen Unterschied gemacht hätten, um aufzusteigen. Ob das ein Markus Ballmann ist oder wer auch immer. Da können wir meinen Namen mal rauslassen. Aber ich glaube schon, dass du genau das im ersten Jahr, das hat gefehlt. Mhm. Diese Komponente hat gefehlt, weil Hannover war jetzt nicht besser. Und da ging es um ein Spiel Differenz am Ende.
Mhm. Ja.
Und das meine ich, was ich anfangs erwähnt hatte. Da fehlt mir so diese Power zu sagen, hey, wir sind der SV Meppen, wir haben 6.000 Zuschauer, wir rollen im ersten Jahr wieder hoch. Nichts 3-Jahres-Plan und dann im dritten Jahr mit dem direkten Ausstiegsplatz. Ja, was ist, wenn es dieses Jahr schief geht? Da gucken sich alle an. Da fehlt mir so diese Überzeugung, in der Stadt zu entwickeln. Auch vielleicht ein bisschen großes Mundwerk, aber vor wem will sich dieser Club in der Regionalliga Nord, bei allem Respekt, die Regionalliga Nord ist nicht die beste Regionalliga in Deutschland, da gibt es null, aus meiner Sicht 0,0 Gründe, sich klein zu machen. Man muss auch nicht überheblich sein, man muss das gesunde Mittelmaß finden. Aber ich glaube, der SV Meppen ist in der Regionalliga Nord mit Abstand der beste Club und das muss man auch nach außen verkörpern. Mhm. Bayern München geht auch, das ist jetzt ein großer Vergleich, weil Bayern München sagt auch nicht, wenn es mal nicht läuft, gut, wir werden Achter in der Regionalliga, in der Bundesliga.
Mhm. Ne? Ja. Wo siehst du die Regionalliga im Vergleich zu den anderen 4 Regionalligen? Also wir haben den Westen, der wird immer allgemein hin als mit die stärkste Regionalliga angesehen. Südwesten, Bayern, Nordost und Nord. Wie siehst du da die Abstimmung?
Ich glaube schon, dass der Regionalliga West, dass jetzt dadurch, dass die großen Vereine alle raus sind, wie Aachen,
Essen
Südwest, Mannheim und Elversberg, Saarbrücken, die sind alle raus. Ich glaube schon, dass der Nordosten mit den großen Stadien mittlerweile fast sogar vielleicht die schwerste Regionalliga ist, sage ich mal. Vom fußballerischen Niveau, glaube ich, weil die Jungs da gut ausgebildet sind, ist der Westen. Aber um ehrlich zu sein, ist die Regionalliga Nord und die Regionalliga Bayern. Da gibt es 2 Vereine, die in den anderen Regionalligen mitspielen könnten. Der Rest ist schwer, muss man sagen. Vielleicht Platz 1 bis 5, dieses Jahr die anderen Vereine auch. Aber wenn man ehrlich ist, ist im Deutschlandvergleich die Regionalliga Nord mit der Regionalliga Bayern leider die schlechteste.
Okay. Du hast dann 2023 nach dem Abstieg aus der dritten Liga, hast gerade schon mal kurz anklingen lassen, deine aktive Karriere dann in Meppen beendet. Hast in den 3 Jahren 97 Pflichtspiele absolviert, 11 Tore geschossen, 9 Vorlagen gegeben. dieser Entschluss aufzuhören mit der aktiven Laufbahn, das war ein ganz bewusster Entschluss, denke ich, weil du auch körperlich gesehen hast, okay, das geht nicht weiter. Oder wäre da noch ein Fenster offen gewesen in Sachen Profifußball vielleicht auch sogar noch? Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Das geht aber nur, weil wir von unseren Partnern Unterstützung bekommen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Werbespot und danach geht es weiter.
Du willst weniger
50, the 40, the 30, there's the...
und mehr. Giro Deluxe, mein Konto mit Extra. Perfekt für SV Meppen-Fans.
Also es war tatsächlich ein Fenster offen. Ich war damals in Aachen zum Gespräch. Die waren dann noch in der Regionalliga. Aber das wollte ich dann nicht mehr. Haus bauen im Emsland, Aachen leben, teilweise in Heidelberg Familie. Das war dann relativ schnell für mich ad acta gelegt. Ich hatte dann immer noch so ein bisschen das Auge, ob ich in Meppen weitermache. Aber ich muss auch sagen, ich habe die letzten 2 Jahre fast nur mit Schmerztabletten und wöchentlichen Behandlungen in Osnabrück Kortisonspritze in die Sprunggelenke bekommen. Und mit 32 tat es weh aufzuhören, aber das ist natürlich dann auch irgendwann ein Punkt, wo du sagen musst, ey, es gibt ein Leben danach. Ne? Und meine Sprunggelenke, die sind dann auch über die BG ganz normal, das wusste ich, so ehrlich muss man sein, ich bin da abgesichert. Ich habe bis 31.12. eine Umschulung gemacht, über die BG bezahlt und dann habe ich mir das einfach auch zu Nutzen gemacht, habe gesagt, ey, ich muss den Weg so gehen, ich muss über ein Studium gehen dann danach, weil, ja, Profifußball ist dann, oder auch Fußball ist so dann nicht mehr möglich.
Mhm. Warst du dann auch vielleicht auch ein bisschen fußballmüde, weil ich denke mir so, okay, so eine Profilaufbahn fängt ja auch früh an. Die fängt ja nicht erst an, wenn du in den Herrenbereich kommst, sondern im Jugendbereich wirst du ja schon im Prinzip.
Ja, mit 12 bin ich schlimm. Ich bin mit 12 in Navos Leichtsinn in Hoffenheim.
Genau, ist man dann irgendwann auch vielleicht auch müde und sagt, okay, jetzt ist auch gut gewesen. Andererseits könnte ich mir vorstellen, denkt man doch eigentlich auch so, was weiß ich, mit Mitte 20, okay, ich will auf jeden Fall noch bis 35, 36, 37 spielen, oder?
Also Dieter, ich bin ja, das ist ja das Gute, dass ich jetzt grundauf ehrlich sein kann. Ich habe tatsächlich genauso gedacht, wie du es gesagt hast. So, manchmal war dann so dieses Feuer, was mich immer wieder vorangetrieben hat, auch dem Trainer zu zeigen, ey, wenn du nicht spielst, komm, ich will spielen. Da saß ich wirklich ein paar Mal da, am Ende auch gerade bei Ernst Mittendorf dann. Ich mache ein Tor in Elversberg, wir spielen 2-2 in Elversberg beim Tabellenführer und dann bin eine Woche später nicht im Kader. Und dann habe ich mir wirklich gesagt, also das soll jetzt nicht arrogant klingen, das hast du nicht nötig. Und das muss dann nicht mehr sein. Und dann ging das so los und dann kam die Entscheidung, dann war es vorbei und dann saß ich da mit blutendem Herz, mit rauchendem Kopf, oh, warum hast du das getan, warum hast du aufgehört, das hat mir extrem gefehlt, ich hatte auch dann Panikattacken, bin ich auch ganz ehrlich,
okay.
Ich bin bis heute, kann ich offen und ehrlich sagen, habe ich mir Unterstützung gesucht im psychologischen Bereich, weil, wie gesagt, ich weiß auch von ganz vielen ehemaligen Meppen-Spielern mittlerweile, die unter Panikattacken nach der Karriere leiden, Herzrasen, ich war 4-mal hier in der Notaufnahme, weil ich nicht klar gekommen bin.
Und mit der Situation an sich nicht?
Allgemein, so dieses Kabinenleben, ne, okay. dieses Adrenalin am Wochenende zu verspüren, dieses Ausgepowertheit, ne, dann auch dieses Wissen, okay, du bist jetzt erstmal, ne, das ist vorbei, ne, dein ganzes Leben. Das ist, wie gesagt, viele Freunde von mir auch, die in der Bundesliga gespielt haben, ne, die haben sich dazu mal geäußert. Da gibt's ganz, ist ja immer noch so ein bisschen auch als Fußballer, ne, weiß ich nicht. Ne. Und dann saß ich irgendwann mal auf der Couch und habe auf einmal Herzrasen bekommen, Schweißattacke, ich muss krank noch, kriegen Herzinfarkt. Dann war ich hier in der Stadt einmal spazieren, Eis in der Hand, selbe wieder. Und dann habe ich mir gesagt, so, jetzt musst du dir Hilfe suchen. Habe das dann die letzten 1,5 Jahre ganz gut aufgearbeitet bekommen.
Was kannst du da empfehlen in solchen Fällen? Das sind dann Gesprächstherapien oder was macht man da?
Ja, ich habe mir irgendwann eine Psychologin gesucht, habe dann nach langem Warten eine gefunden. Einfach ganz normale Gesprächssitzungen. Ich finde, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn ein Fußballer nach der Karriere, wie gesagt, Fabian Klos hat sich auch in seinem Podcast dazu geäußert, dass er irgendwann mal im Bus saß, auf dem Weg ins, nach Dortmund ins Stadion, Panikattacke, Notarzt ins Hotel gekommen. Das sind so Dinge, da geht es nicht mal um den äußeren Druck, den Fußballer haben, sondern einfach darum, manchmal kann man sich das gar nicht selber erklären, ne? Aber es ist, der Fußball ist ja dann oft so, man hat es ja hier noch im Meppen gesehen, ne, im Abstiegsjahr, dann stehen die Ultras vor der Kabine, was deren gutes Recht ist. Ich kenne die Jungs ja mittlerweile auch mal vom einen Heben im Mike's Pub oder so, das sind ja super Jungs. Aber damit muss man auch mal umgehen lernen. Und wenn dieses Ganze, im Fußball musst du funktionieren. Wenn ich mir überlege, früher Halsschmerzen, ja, raus auf den Platz. Ne? Wenn ich mir überlege, ja, hast du Fieber? Nee, aber sonst ist alles zu, Nase, Mund, Nebenhöhlen, ja. Hier, Aspirin plus C und gib ihm. Oder eine kurze Infusion rein, Vitamin C und dann haben wir gespielt. Heute denke ich darüber, Weiß nicht, ob das so clever ist mit den ganzen Herzmuskelthemen, die da mittlerweile Eriksen und Kobe, die alle heißen. Das ist, aber das.
Also das darf man dem Nachwuchs auch ruhig sagen, dass das nicht gut ist, wenn man krank ist und wenn man trainiert oder wenn man seinen Körper fordert. Ne?
Nee, also wenn jetzt ich habe das selber gehabt, ich habe als ein A-Jugend-Bundesligaspiel gehabt, habe morgens gemessen, hatte 38,5, ja, ich bin zum Spiel abgespielt. Würde ich nur jedem Jungen davon heute abraten, ein Spiel verändert keine Karriere. Gesundheit ist das A und O, was wir haben. Haben wir jetzt auch in den letzten Jahren ja alle lernen müssen. Ne? Und im Fußball wirst du darauf getrimmt, du musst funktionieren, weil sonst kommt der Konkurrent, der hat vielleicht ein gutes Spiel und dann bin ich raus. Und dann opfern viele ihre Gesundheit, was ich glaube, was nicht der richtige Weg ist.
Ja. Wenn wir nochmal kurz zurückkommen nach diesem Abstieg, Ernst Middendorf, damals dann sportlicher Leiter und Trainer, versuchte dann eben eine neue Mannschaft zusammenzustellen. Du hattest dich dann sozusagen offiziell verabschiedet und gesagt, ich hätte gerne geholfen, aber hat irgendwie nicht geklappt. Und Ernst Middendorf sagte dann irgendwie im Nachklapp, ja, finanziell hätten sich alle einbringen müssen. Also wäre es auch schwierig gewesen, weiter zu spielen beim SV Meppen, oder?
Das kann ich auch offen sagen, es ist einfach gelogen. Ich war bei Herrn Middendorf im Büro vor dem Freiburg-Spiel, Auswärtsspiel, habe mich bei ihm verabschiedet, habe mich bedankt für die Zusammenarbeit. Und dann hat er gesagt, ey, ich rufe dich die Tage an. Ja. Und dann hat mich Heiner und Stefan Gett hat mich nochmal ins Täglich geholt. 2-3 Tage später war ich mit dem im Täglich noch ein Bierchen trinken. Ne, ich hätte das wahrscheinlich für 1.000 Euro brutto gemacht, weil ich habe gesagt, mir geht das nicht ums Geld. Das mache ich hier aus Herzblut. Und dann hat sich nie wieder jemand gemeldet. Ja, das ist, ich weiß, dass das die Wahrheit ist. Es gibt noch einige andere Spieler, die wissen, dass das die Wahrheit ist. Das ist aber auch überhaupt nichts Schlimmes. Ne, aber man sieht ja, wie ernst Middendorf dann ist. Ne. Du kannst dich eine Mannschaft zusammenstellen, kannst dann vor die Kamera stellen, kannst dann sagen, jetzt sind alles Würste, ich bin weg, sorry. Funktioniert nicht. Ne. Das sind, mag sein, dass er vor 20 Jahren ein guter Trainer war und ich schätze ihn auch sehr als Fußballfachmann, muss man sagen. Ernst Middendorf ist wahrscheinlich eine Riesen-Koryphäe, der 150.000 Spiele gesehen hat in seinem Leben, super sensationell. Aber ich kann mit jungen Kerlen leider so nicht umgehen, funktioniert nicht.
Ja. Du hast dann dich entschieden, ich glaube, du hast erst eine Pause gemacht, etwa ein Jahr, meine ich, und bist dann Trainer bei Eintracht Nordhorn geworden.
Richtig.
Wie kam es dazu, dass du dann, du hast es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, also dir ist der Job so ein bisschen schmackhaft gemacht worden, beziehungsweise gesagt worden, Mensch, Chris, das kannst du.
Also es war so, dass Eintracht Nordhorn damals nach einem halben Jahr dann Kontakt zu mir aufgenommen hatte, ob ich noch spielen wollen würde in der Rückrunde. Da habe ich gesagt, es geht nicht wegen BG und will ich auch nicht in der Bezirksliga spielen. Und dann hatten wir immer noch so ein bisschen Kontakt über Sebastian Röttger. Und dann kam der Tag X, da haben wir uns hier in der Fußgängerzone der Stadt Meppen getroffen, also der amerikanische Teil von Zachary Helm, Sebastian Röttger, mein Geschäftspartner und ich. Und haben die so gesagt, ey, wir suchen einen Trainer. Und dann hat mein Geschäftspartner tatsächlich gesagt, seid ihr blöd, hier steht euch, dann hat doch alles gesehen im Fußball. Und dann sind wir so aus Jux und Dollerei auseinandergegangen und 2 Tage später hat dann Sebastian Röttger mich angerufen, weil auch viele abgesagt hatten für Eintracht, weil die Eintracht natürlich auch eine schwarze Vergangenheit hat. Willst du nicht Cheftrainer machen? Und dann habe ich gesagt, lass mich mal ein bisschen drüber nachdenken. Und dann habe ich einfach spontan zugesagt und habe gedacht, das wird schon irgendwie werden. Ne? War zu dem Zeitpunkt zufällig bei der B-Lizenz angemeldet, mit einem Kollegen in Bielefeld, haben die durchgezogen. Und dann habe ich gedacht, komm, das, und dann bin ich relativ schnell warm geworden mit dem ganzen Projekt Amerikaner, Deutsche, Holländer. Und das hat mir dann trotz der Sprachbarrieren, ich konnte ein bisschen Holländisch, ich konnte Englisch gut und durch meine Zeit in Holland und Deutsch ja auch einigermaßen vernünftig, glaube ich mal, dann hat das ganz gut funktioniert.
Zumindest Hochdeutsch. Ja. Du hast, also sportlich habt ihr auf jeden Fall Erfolg gehabt, ihr seid aufgestiegen, hast du schon erzählt, Pokal gewonnen, meine ich.
Im Finale verloren.
Genau, aber das hat funktioniert. Es gab natürlich diese 2-3 Momente, du hast mal einen Platzverweis, glaube ich, bekommen bei einem Heimspiel, meine ich. Und dann gab es diese Geschichte in Altenlingen. Nun bist du ja ein Typ, der seine Emotionen auch ein bisschen nach außen kehrt und der jetzt nicht da haushält. Ist das vielleicht so eine kleine Schwäche von dir gewesen,
100%.
Dass du sagst, okay, da habe ich mich auch ein bisschen provozieren lassen und hinreißen lassen vielleicht auch?
Völlig korrekt. Ich habe noch deutlich mehr schlechte Seiten an mir. Nur leider ist das so, dass bei mir dieses Herz, also der Fußball, immer im Vordergrund stand und ich habe dieses Spiel so sehr geliebt, dass ich mich emotional leider verleiten lassen habe, wo ich heute auch das ein oder andere Mal schmunzeln muss, wenn ich mich da auf dem Platz sehe, in gewissen Situationen, ich mir, was hast du da gemacht, Junge, bist du eigentlich völlig bescheuert? Gegen Union Lohne, der Platzverweis, der war einfach selten blöd von mir, da darf ich mich niemals so provozieren lassen. Klar geht das gegen meine Tochter, da verstehe ich keinen Spaß, aber das ist einfach... Entschuldigung, Blödheit nicht zu überbieten von mir selbst. Und bei Altenlingen, das war so eine Hin- und Her-Provokation. Und da muss ich auch ehrlich sagen, das war einfach schlecht vom Schiedsrichter, mich da runterzustellen, wegen dem Torjubel, der in Altenlingen schon war, die Coaching-Zone ist 1,50 Meter mal 1,50 Meter. da kriege ich ja nicht gelb-rot, weil ich die beleidige, sondern weil ich über die, beim Torjubel über die Coachingzone trete. Also das ist ja Quatsch. Mhm. Haben dann übrigens ein paar Tage später uns in Lingen im Café getroffen. Der Sportdirektor und der Trainer von Alten Lingen und ich zufälligerweise. Und haben dann einen super Kaffee zusammen getrunken. Also das war tiefenentspannt. Ne? Das sind zwei, der Trainer schätze ich sehr. Jan, ein super Typ. Und der Max heißt er, glaube ich.
Max Niehögen.
Niehögen ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, der Schiedsrichter hat natürlich ein bisschen leiten lassen, weil Max ist, glaube ich, Assistent der dritten Liga. Ist alles okay. Wir haben uns, wie gesagt, an dem Tag dann auch, Max hat sich auch für gewisse Sachen entschuldigt. Das war, wir haben uns spontan da, wie gesagt, sind uns über den Weg gelaufen, haben einen Kaffee zusammen getrunken. Das war ruckzuck vergessen. Das wurde dann auch von der Presse ein bisschen größer gemacht, als tatsächlich war. Ne?
Wieder, ja, klar.
Nee, aber ist ja gut. Nee, ist ja das Schöne, wenn man auch ein bisschen was zu schreiben hat. Ne?
Ja, genau. Wenn wir das nochmal so zusammenfassen, deine Karriere. Also wenn ich das richtig nochmal nachgelesen habe, du bist bei der TSG Hoffenheim ausgebildet worden. Dort im Herrenbereich erst in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga gespielt. Dann VfB Stuttgart, hast da vor 14 Jahren, da warst du 20 Jahre alt, dann drei Bundesligaspiele gemacht, gegen Nürnberg, gegen Dortmund und gegen Mainz 05. Hast zeitgleich mit Stuttgart 2 in der dritten Liga gespielt, dann kam Bielefeld, auch dritte Liga, Aufstieg, zweite Bundesliga, Tor des Monats gemacht, aus 65 Metern.
Holland hast du vergessen?
Holland habe ich fast vergessen, Nijmegen hast du gespielt.
Genau. Ist ja auch nicht so schlecht, erste Liga in Holland.
Nicht so schlecht, genau, dann Lautern, Meppen. Du hast viele die meisten Spiele in der dritten Liga gemacht. Ich habe ja vorhin schon aufgezählt, ja. Bundesliga, zweite Liga auch gespielt. Bist du im Nachhinein zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist? Ich meine, wenn du am Anfang als 20-Jähriger dreimal Bundesliga spielst, dann träumst du natürlich die größten Träume.
Ja, es ist natürlich so, ich habe dann, als ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht habe, zwei Tage später im DFB-Pokal auch noch von Anfang an gespielt, habe da direkt getroffen gegen Frankfurt. Da habe ich mir schon ausgemalt, oh, aber die Zeit damals war auch eine andere. Aber ich muss auch sagen, ich habe bei weitem mehr erreicht, was Spieler und Profispieler angeht, wie die meisten mir zugetraut haben. Ich bin ja in Hoffenheim groß geworden mit der Goldenen Generation, Terrazino, Pascal Groß, Manuel Gulde, dieser 90er-Jahrgang, der damals dann deutscher Meister wurde, auch 91er-Jahrgang. Und da war ich immer der Letzte in der ganzen Kette, dem sie auch von der B1 nur in die B2 übernommen wurden, damals U18. Also ich bin nicht mal in die U19 übernommen worden, musste mich dann da wieder neu beweisen unter David Wagner. Habe mich dann in die U19 hochgekämpft, dann wollte David Wagner mich nach Dortmund holen. Ich bin dann noch in Hoffenheim geblieben unter Markus Gisdol. Habe da auch nie gespielt in der Oberliga, in der zweiten Mannschaft, immer nur Joker. Habe mich darüber empfohlen für die Regionalliga, dasselbe Spiel von vorne. Bin dann zum VfB Stuttgart und so habe ich mich immer durchkämpfen müssen mit ehrlicher, harter Arbeit. Also wenn ich da heute drauf blicke, bin ich zum Teil stolz und habe, glaube ich, heute sagen, ich kriege, wenn ich in Heidelberg bin, wie kannst du so viele Spiele gemacht haben? Das sagen mir die Jungs heute noch, ne? Weil die alle technisch versiert da waren, aber ich habe halt das Herz am richtigen Fleck gehabt. Ne?
Was auch was ausmacht. Mentalität, Talent, da haben ja schon viele drüber gesprochen, ja, dass das manchmal auch ausschlaggebend sein kann. Wenn, von außen betrachtet würde ich sagen, deine beste Zeit war bei Arminia Bielefeld und die größte Wunde müsste eigentlich der FCK gewesen sein, also Lautern, oder?
Ja, richtig, klar. Ich habe in Bielefeld, ich bin 2014 dahin gewechselt aus der ersten Liga in Holland, habe das dann schon so ein bisschen als Rückschritt gesehen. Wir hatten uns eigentlich schon geeinigt auf uns für die zweite Liga, da gab es ja die Sensationsrelegation. War dann auch mega enttäuscht, dass es nicht geklappt hat oder in der dritten Liga das durchgezogen. Habe dann mit Norbert Meyer einen Trainer bekommen, der auch nicht unbedingt auf junge Spieler gesetzt hat, aber der mich extrem gefördert hat, war für mich der richtige Schleifstein in der Karriere, der mich auch schön rangenommen hat, ne, in der harten Schule. Und dann, ja, wir waren im Pokal-Halbfinale, sind aufgestiegen, drei Jahre die Klasse gehalten in der zweiten Liga, waren dann nochmal im Pokal-Viertelfinale bei Eintracht Frankfurt. Hab da Freunde fürs Leben gefunden, bin, ja, heute, wenn ich durch die Stadt gehe, zeigen die Leute noch, dass wir damals was erreicht haben. Das war schon eine geile Zeit. Und dann hatte ich leider viele Zweitliga-Angebote, hab die leider ausgeschlagen, bin dann auch aufgrund der Verbindung Florian Dick. Und ich habe in Bielefeld die rechte Seite beackert. Ich wusste, er geht zurück nach Lautern. Komm, du machst das auch. Kaiserslautern wollte mich damals im Winter holen, aus Bielefeld aus der zweiten Liga. Da hatte Jeff Strasser seinen Herzinfarkt oder was da war. Ja. Und dann war mein Medizincheck abgesagt, da bin ich noch in Bielefeld geblieben. Also alles sehr, sehr confused. Aber damals hat Lautern sich über ein halbes Jahr auf mich bemüht. Und meine Mama war schwer krank zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gedacht, komm, gehst du nach Hause. Meine Frau auch natürlich wieder froh, nähe Heimat. Und dann heißt es halt, wie es ist. Ne? Wenn man bei, der FCK ist einer der größten Vereine, die es in Deutschland gibt. Ne? Erste Jahr Enttäuschung. Und dann wurde ich da Kapitän. habe versucht, vor den Leuten mein Mann zu stehen. Das ist natürlich dann auch schwer, wenn alle zwei Wochen ein neuer Vorstand da ist und da in der Kabine und die Jungs verunsichert und dann das und fünf Trainer in anderthalb Jahren. Das ist natürlich alles schwer. Und dann kam ja ein neuer Trainer, der, wo ich mich leider auch leiten lassen habe, in einem Interview bei Magenta.
Boris Schomas.
Ja, das war auch nicht so clever, ne?
Die Harry Potter-Aussage.
Richtig, das war auch nicht so clever von mir, die ich auch sehr bereue. Und dann kam Boris Schomas, der, mit dem bin ich auch auf einem echten Umgang. Ich habe gesagt, hier ist meine Kapitänsbinde, kannst du haben, wenn du die verteilen willst, kein Problem. Sagt er, nein, du bist der Richtige. Dann spiele ich einen Pokal gegen Nürnberg, hält auch eine Lobeshymne auf mich, weil da saß ich zum ersten Mal unter ihm auf der Bank, habe dann einen entscheidenden Elfmeter reingemacht, sind weitergekommen. Eltern haben nichts, dann noch eine Lobeshymne auf mich, was ich für ein Vorbild bin, und schmeißen mich zwei Tage später raus. Quatsch. Mhm.
Mit welcher Begründung? Von seiner Seite?
Reicht nicht.
Okay, leistungsmäßig nicht.
Ja, und er muss was verändern. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich mit meinen Sachen Hut im Brand natürlich weggefahren. Hab dann eine Nachricht bekommen, soll ich bei der zweiten Mannschaft melden, bin dann dahin. Dann lagen da nur T-Shirt und kurze Hose bei minus 5 Grad. Da haben sogar die Spieler von der ersten Mannschaft mir noch lange Sachen gebracht. Hab dann da meinen Mann gestanden, hab glaube ich in zwei Oberligaspielen rein, am Pfalz 5 Tore und 4 Vorlagen oder so. Und dann hieß es in der Presse immer, ja, es gibt ein Zurück für die drei, die suspendiert wurden und bla bla bla. Und dann kam natürlich ein Tag X, wo ich auch nicht clever agiert habe, da stand Boris Schomas dann an der Seite. Hat allen Spielern, die vorbeigelaufen sind, die Hand gegeben, wollte sie auch mir geben, ich habe sie ihm nicht gegeben. Das war natürlich dann auch für mich der Gnadenstoß irgendwann im Ende April. Aber ich habe dann auch gesagt, warum soll ich das noch weiter durchziehen? In zwei Monaten ist hier eh Feierabend. Ich war seit 3 Monaten auf Gehalt, habe einen Anwalt eingeschaltet, der Verein hat Insolvenz angemeldet, aus welchen Gründen auch immer. Das ist dann so bin ich dann halt. Ne? Da setzt dann oben auch was aus, war nicht so clever, aber dann haben sich die Wege getrennt. Ne? Natürlich schade, dass ich mein Geld nicht bekommen habe, so wirklich, ne? Weil das sehr, sehr viel Geld war. Und der Verein sich natürlich auch da die Regularien zunutze gemacht hat, ne? Wo man auch sagen kann, weiß nicht. Und man sieht ja dann auch, wo es geendet ist. Ne? Ja. Boris Schomas in Lautern ist Geschichte, ich weiß gar nicht, wo der jetzt Trainer ist.
Ja, der war danach, glaube ich, irgendwie letztes oder vorletzte Saison noch irgendwo Trainer, aber es hat auch, glaube ich, nicht richtig funktioniert.
Ja, ich meine, jetzt hat er jetzt Siegen oder irgendwas.
Ja, genau, irgendwie sowas, glaube ich. Genau.
Aber da sieht man ja, wo diese ganzen, nicht böse, man jungen, modernen Trainer, die nie selbst gespielt haben, wo die am Ende landen, ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber manchmal kann man auch zusammen was arbeiten und nicht nur, weil einer eben ein bisschen kantiger ist, dann diese Schienen fahren. Ne? Ich meine, meine Frau war hochschwanger, meine Tochter wurde im Dezember geboren, ich wurde Ende November suspendiert. Dann habe ich einen Anruf bekommen zum Geburtstag, ja Chris, wir wollen dir auf der Seite nicht gratulieren und so. Das ist für ein Quatsch, ey. Da wurden WhatsApp-Gruppen gemacht für die Weihnachtsfeier, wo ich nicht drin war. Was ist denn das für ein Quatsch?
Okay. Ja, das hört sich nicht gut an. Ja. Nee. Aber es war ja dann sogar so, dass du mit dem SV Meppen dann nochmal in Lautern gespielt hast, hast sogar das 2-2 geköpft in dem Spiel. Ja. Jetzt in dem Moment, also vielleicht meint man sich ja im Vorfeld des Spiels auch, könnte ja sein, ich mache ein Tor, vielleicht mache ich Siegtor oder so. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Hast du gedacht, okay, ich darf nicht jubeln? Es war ja auch ein Stück Genugtuung dabei. Danach
das war das 1-0, ne?
Ja, genau.
Ich wusste, dass ich treffe an dem Tag, weil ich bin sehr, sehr gläubig und ich wusste, Gott ist groß. Ich wusste an dem Tag, ich habe zu Thorsten Frieder gesagt vor dem Spiel, wir sehen, ich treffe heute zu 100, ich wusste das. Und ich habe dann beim Torjubel meine Ohren zugehalten, einfach nur aus dem Grund, weil ich natürlich wöchentlich damit konfrontiert wurde. Es war dann einmal Sport 1, dann war es der Kicker, dann war es der, die immer wieder von mir da waren. Und dann habe ich mich natürlich, das ist dann mein großer Fehler, wie du gerade schon angesprochen hast, die Emotion danach, dieser Spruch mit Harry Potter, der war einfach auch nicht gut, der war überhaupt nicht clever. Ne, mein, wir werden alle älter und vernünftiger und selbstreflektierender. Würde ich heute natürlich niemals wieder so sagen. Ne?
Ja. Jetzt muss ich Ihnen einmal bringen, du hast gesagt, das Wichtigste ist, dass Lautern im Sommer den Harry Potter losgeworden ist, der an der Seitenlinie stand. Die hatten sich tatsächlich dann von Schomas getrennt, ich glaube Antwerpen bei der Nachfolger oder so.
Richtig.
Irgendwie sowas, genau. Diesen Spruch hattest du dann vor der Kamera gesagt und das hat natürlich dann noch Wellen geschlagen. Ja, wenn wir jetzt abschließend nochmal, also als abschließende Frage nochmal gucken, wie sieht deine Zukunft jetzt aus? Du hast es gerade schon mal gesagt, Geschäftspartner und so weiter. Möchtest du im Fußball bleiben, was machen? Was ist dein zweites Standbein? Wie sehen die nächsten Jahre für dich aus?
Also die nächsten Jahre sind auf jeden Fall erstmal hier im Emsland. Ich bin jetzt erstmal offen auch, was Traineraufgaben angeht. Ich habe mir jetzt auch überlegt, ob ich selber nochmal ein bisschen kicke. Die Umschulung ist rum. Ob ich vielleicht in der Bezirksliga oder Kreisliga irgendwo einfach einmal die Woche Training, ein bisschen so einfach wie früher den Ball hinterher rennen, ohne großen Kopfschmerzen. Das bin ich am Überlegen. Oder vielleicht auch, wenn ein Trainerjob nochmal frei wird, irgendwo in der Region hier nochmal überlegen. Und ansonsten, ja, ich habe mich selbstständig gemacht in dem Immobilienbereich. Wir sind noch eine kleine Firma, machen aber ganz gute Fortschritte. bauen alte Häuser um, sanieren die, behalten die dann oder verkaufen die für deutliche, also wirklich im Vergleich zum Marktpreis sind wir deutlich günstiger unterwegs wie die Konkurrenz hier. Und von uns gibt es auch keine große Werbung, weil wir das alles ruhiger machen, weil wir wissen, dass wir gut sind und die Leute, die bei uns bis jetzt gekauft haben, die haben es bis jetzt nicht bereut.
Sehr gut. Chris, vielen Dank für deine Offenheit und den Einblick in diese besondere Zeit, nicht nur beim SV Meppen. Alles Gute für deinen Weg, privat, beruflich, wie auch immer. Das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit Christoph Hämlein. Danke, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Danke, Chris.
Danke, ich hab zu danken.
Das war wieder eine neue Folge vom Rasenschnack, präsentiert von der Sparkasse Emsland.